Ja, das mit der Gliederung. Ich habe sie an die Tafel geschrieben, damit Sie wissen, wie ich gegliedert habe. Wenn Sie das anders machen wollen, ist mir das recht. Ich will Ihnen nicht vorschreiben, nur dass Sie mich verstehen. Das heißt, ich gebrauche vier Symbole wiederholt. In der ersten Gliederungsstufe unterscheiden sich diese durch einen Punkt. Sie werden abwechselnd gebraucht, wie Sie sehen, zuerst die großen Symbole und dann die kleinen Symbole. Römische Zahlen, große Buchstaben, arabische Zahlen, kleine Buchstaben. In der zweiten Gliederung folgt ein Doppelpunkt. In der dritten Stufe kommt ein Punkt voran, um die dritte Stufe von der zweiten bzw. ersten zu unterscheiden. In der vierten Stufe kommt ein Doppelpunkt voran, in der fünften ein Strich, in der sechsten ein Doppelstrich. Ich weiß nicht, ob wir so tief gliedern werden, aber dadurch wird der Stoff übersichtlich und eine ganze Bibliothek kann so gegliedert werden, sodass man immer weiß, wo etwas ist. Also unser Fachbereich ist dieses Mal Pneumatologie in meiner Bibliothek mit einfach PN abgekürzt. Wir beginnen mit Römisch 1, Pneumatologie 1, das ist die Einleitung. Ich will zuerst kurz etwas Einleitendes zu diesem Fachbereich sagen. Und da dieses Einleitende will ich wieder aufgliedern. Zuerst will ich die Hauptbegriffe der Pneumatologie sprechen und dann meine Einteilung Ihnen weitergeben. Also Groß A, die Hauptbegriffe der Pneumatologie. Erstens das Wort Pneuma. Arabisch 1, das Wort Pneuma. Pneuma wird im Deutschen meistens oder oft mit Geist übersetzt, ist aber noch mehr als das. Klein a, Pneuma ist einmal ganz oder zuerst eine Naturerscheinung. Eine Naturerscheinung, nämlich eine Luftbewegung. Entweder die Bewegung der Luft um uns her oder die Bewegung unserer eigenen Luft, des Odems oder des Atems. Jesus sagt einmal in Johannes 3, Vers 8, der Wind bläst, wo er will. Man kann da aber auch übersetzen, der Geist weht, wo er will. Beides, der Wind und der Geist, ist dasselbe Wort im Griechischen und übrigens auch im Hebräischen. Ruach im Hebräischen wird genauso gebraucht. Einfach Luftbewegung, sei es die Luft um uns her oder unser Atem, unser Odem. Klein b, Punkt. Pneuma ist auch eine Person. Einmal wird dieses Wort für Gott gebraucht, denn Gott ist Geist, er ist eine Person, aber nicht eine leibliche Person, er ist eine geistige Person. Dass Gott Geist ist, steht in Johannes 4, Vers 24. Das sagt Jesus zur samaritanischen Frau. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen damit rechnen. Die ganze Dreieinigkeit ist Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also Gott. Zweitens, der Mensch ist Geist, das heißt sein Inneres. Wenn in Römer 8, Vers 16 es heißt, der Geist gibt Zeugnis mit unserem Geist, dann ist das der innere Mensch gemeint. Der innere Mensch kann manchmal Geist, manchmal auch Seele genannt werden. Die zwei werden da an dieser Stelle auswechselnd gebraucht, obwohl beide noch in einem engeren Sinne gebraucht werden können. Aber zunächst einmal ist Geist der ganze innere Mensch. In Hebräer 12 werden abgeschiedene Gläubige einmal Geister genannt. In Hebräer 12, Vers 23. Abgeschiedene Menschen heißen Geister. Man darf diese aber nicht verquicken bzw. verwechseln mit bösen Geistern oder anderen. Das war der Fehler von Blumhardt, dass er unbekehrte Abgeschiedene als böse Geister bezeichnete. Dann ist Pneuma auch ein Geistwesen, ein geschaffenes Geistwesen zwischen Gott und Mensch. Also als Person ist Pneuma einmal Gott, dann der innere Mensch, der eigentliche Mensch oder der Mensch ohne Leib. Und ferner, Pneuma ist ein geschaffenes Geistwesen zwischen Gott und Mensch, ob gut oder böse. Normalerweise nennen wir solche Engel bzw. Dämonen. Die werden Geister genannt. Engel sind Geister, Dämonen sind Geister. In Hebräer 1, 13 und 14 werden die Engel Geister genannt. Markus 5, Vers 2, glaube ich, werden die Dämonen Geister genannt. Markus 5, Vers 2. Klein c. Es gibt noch eine dritte Verwendung des Wortes Pneuma. Und diese Verwendung muss man beachten an einigen Stellen. Übrigens, nicht immer in der Schrift ist es eindeutig, was Pneuma bedeutet. Man muss manchmal ein bisschen rätseln und manchmal kann man es vielleicht auch nicht feststellen. Aber Pneuma als drittes kann manchmal ein Ausdruck, der Ausdruck eines Geistes sein. Das heißt, das, was ein Geist tut oder von sich gibt. Dieses, das er von sich gibt, kann auch Geist genannt werden. Ich gebe Ihnen gleich einige Beispiele. Wir können hier aufschlagen, damit das klar wird, denn die Übersetzungen werden das nicht immer so klar zeigen. 1. Korinther 14. 1. Korinther 14. Vers 12. Im Grundtext steht, also auch ihr, da ihr eifrig seid nach Geistern. Ihr eifert um Geister. Der Übersetzer zögert natürlich, verständlicherweise, hier mit so, ins Deutsche so zu übersetzen, weil beim Leser das eine falsche Vorstellung hervorrufen würde. Denn die Korinther haben ja nicht eigentlich nach Geistpersonen geeifert, sondern nach den Äußerungen eines Geistes. Es geht hier um eine Äußerung des Geistes und deshalb wird manchmal Geistesgabe übersetzt, was fehlerhaft ist. Es geht um eine Gnadengabe, was manchmal irrtümlicherweise Geistesgabe genannt wird. Also sie äußern oder sie suchen eifrig nach den Äußerungen des Geistes in Form von Gnadengaben, die vom Heiligen Geist zwar gehandhabt werden. In diesem Sinne sind sie schon Gaben des Geistes, nur dass als Gesamtausdruck der Ausdruck nicht passt. Aber es gehört zu dem Thema Gnadengaben. Die nächste Stelle, 2. Korinther, Kapitel 12. 2. Korinther, Kapitel 12. Vers 18. Ich habe Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Haben wir nicht im selben Geist gelebt, gearbeitet? Geist ist hier nicht, wahrscheinlich nicht, eine Person. Es sei denn, Paulus tatsächlich an den Heiligen Geist hier dachte, möglicherweise. Dies ist eine Stelle, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Es könnte der Heilige Geist sein. Es könnte aber auch die Wirkung des Heiligen Geistes sein. Das heißt, die Atmosphäre des Heiligen Geistes ist es, die Titus und Paulus teilen. Sie leben in derselben Geisteshaltung. Oder man könnte hier auch an den persönlichen Geist denken. Das heißt, der Geist des Paulus und der Geist des Titus sind einmütig. Sie denken gleich, ja? Und zwar, weil natürlich der Heilige Geist beide Geister geprägt hat. So ergibt sich dieser Ausdruck, sie wandeln im selben und Geist. Geist wird hier fast etwas Unpersönliches, etwas Sachliches. Man darf aber hier das nicht ganz abkoppeln von einer Person, denn es ist die Äußerung des Heiligen Geistes und unseres Geistes. Eine dritte Stelle ist Epheser 1. Epheser 1, Vers 17. Paulus erzählt, wie er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, oder den Geist. Dass der Heilige Geist hier nicht geschenkt wird, ist klar, nämlich von Vers 13 und 14 her. Da sagt er, dass sie bereits den Geist empfangen hätten, und zwar als sie glaubten, als sie das Evangelium hörten und annahmen. Den Heiligen Geist haben sie. Leider haben wir eine große Anzahl von Liedern, in welchen immer wieder vom Kommen des Geistes die Rede ist. Man betet, dass der Geist komme, und wir beten auch, oder man betet manchmal heute noch, schenke uns deinen Geist für heute Abend oder für dieses Jahr. Das ist eigentlich nicht schriftgemäß. Den Geist haben wir. Was meint denn Paulus, wenn er sagt, ich bete, damit Gott euch Geist der Weisheit und Offenbarung gebe? Wir haben hier den zweiten Fall, den Westfall, Geist der Wahrheit. Das heißt aber nicht, dass hier, also der Westfall ist hier wahrscheinlich nicht am Platz. Nach griechischem Gebrauch sollten wir wahrscheinlich in Vers 17 Geist oder hier Weisheit als Geist verstehen. Mit anderen Worten, damit er euch Geist gebe. Und zwar, oder das heißt, Weisheit und Offenbarung. Mit anderen Worten, Weisheit und Offenbarung sind Wirkungen, Auswirkungen des Heiligen Geistes, Fähigkeiten, die der Heilige Geist schenkt. Hier wird das, was der Heilige Geist zustande bringt oder bewirkt, mit derselben Vokabel bezeichnet, mit der er benannt ist. Er ist Geist, und was er wirkt, heißt jetzt auch Geist. Wir tun das normalerweise nicht so. Wir nennen Weisheit nicht Geist. Aber Sie müssen verstehen, dass das im Griechischen so gebraucht wird. Hier ist nicht direkt vom Heiligen Geist die Rede. Hier ist indirekt vom Geist die Rede. Weisheit ist hier das, was der Geist bewirkt und wird auch Geist genannt. Man sollte hier wohl eigentlich anders übersetzen. Ich habe das auch getan in meiner Übersetzung des Epheserbriefes. Damit er euch durch den Geist Weisheit und Offenbarung gibt. Dann wird es verständlicher. Das heißt, die Bezeichnung für die Ursache wird auf die Wirkung übertragen. In anderen Gebieten kennen wir diesen Gebrauch von Wörtern auch. Zum Beispiel, man sagt, Washington sagt so und so und Bonn sagt so und so, ja. Da wird der Name für eine Stadt übertragen auf die Regierung in der Stadt. Das war das Wort Pneuma. Es wird gebraucht für eine Naturerscheinung, eine Luftbewegung. Zweitens, für eine Person, sei sie Gott oder der Mensch oder ein Engel oder Dämon. Und Es wird gebraucht als die Wirkung einer Person, das, was eine Person manifestiert. Arabisch 2, ein zweites Wort, das in der Pneumatologie häufig gebraucht wird, und das ist das Wort geistlich. Das Wort geistlich wird in christlichen Kreisen oft falsch gebraucht, nämlich im Sinne von gut oder schlecht. Man sagt, das ist nicht geistlich. Ja. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Das Wort geistlich, das heißt, als Adjektiv, Lich macht es zu einem Adjektiv, beziehungsweise auch vielleicht Adverb manchmal, besagt, dass es sich hier um einen Geist handelt. Geistlich heißt, so ist ein Geist. Wenn es von Personen gebraucht wird, klein a, von Personen, dann kann es sich auf böse Geister beziehen, so in Epheser 6, Vers 12. Dort werden böse Geister Geistliche genannt. Wir nennen einen Pfarrer einen Geistlichen. Da haben wir ein Beispiel von dem Gebrauch eines dieses Wortes auf eine Person bezogen. Sie merken also, geistlich muss noch überhaupt nichts sagen über den Wert einer Person. Ein Geistlicher kann böse sein, ja. Er kann aber auch fromm sein. Dass ein Pfarrer ein Geistlicher ist, besagt noch nichts über seinen Charakter. Dass ein Dämon geistlich ist, besagt rein nichts über seinen Charakter. Besagt nur, dass wir hier ein Wesen haben, das von geistiger Art ist. Das ist ein Adjektiv für eine Person, das uns mitteilt, was ist das für eine Art von Person. Es ist eine geistige Person. Im Deutschen unterscheiden wir oft zwischen geistig und geistlich. Und geistlich ist zu einem Bewertungsadjektiv geworden. Schade. Dadurch geht uns etwas verloren. Deshalb gebrauche ich oft ganz bewusst das Wort geistig, was normalerweise im Deutschen allerdings vom Denken gebraucht wird. Aber auch von Geistartigkeit, so gebrauche ich es, damit man merkt, es geht hier um ein Geistwesen. Dämonen sind geistig, war das Griechische hier nicht unterscheidet zwischen geistig und geistlich. Dann wird geistlich auch von Menschen gebraucht, die den Heiligen Geist haben und von ihm bestimmt sind. Menschen, die den Heiligen Geist haben und gleichzeitig von diesem Geist auch bestimmt sind. Die heißen Geistliche. Jetzt können wir wieder einige Schriftstellen aufschlagen. Übrigens hatten Sie die Schriftstelle über die bösen Geister, Epheser 6, Vers 12. Ja. Jetzt, wo Menschen Geistliche genannt werden, zuerst 1. Korinther 2. 1. Korinther 2, Vers 12 und dann Vers 15. Aber wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Paulus spricht also von uns als Menschen, die den Geist empfangen haben. Jetzt merken Sie im Lichte dieses, Vers 15. Der Geistliche erforscht alles. Haben Sie Mensch in Ihrer Bibel, in Ihrer Übersetzung? Das ist hineingebracht, damit es für den Leser etwas verständlicher wird. Aber im Grundtext der Geistliche. Also es ist schon der Mensch, der Christ hier. Aber wie? Nicht als Frommer, sondern als Geisthabender. Vers 12 steht hier im Hintergrund. Der Geistliche in Vers 15 ist der Christ in Vers 12, der den Geist empfangen hat. Also wir sind alle Geistliche. Nach der Schrift, ja. Weil wir den Geist haben. Wir müssen nicht Pfarrer sein, aber wir sind Geistlicher nach dem Verständnis der Heiligen Schrift. Weil wir den Heiligen Geist haben. Und natürlich sollen wir auch von ihm bestimmt sein. Der Geistliche erforscht alles. Er selbst jedoch wird von niemandem erforscht. Die nächste Stelle, Kapitel 3, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen. Geistliche sollte hier wohl groß geschrieben werden. In diesem Fall hatten sie den Heiligen Geist, aber sie wurden nicht bestimmt von diesem Geist. Die Korinther waren Christen geworden, aber sie waren nicht gewachsen. Sie waren Kinder geblieben und ihr Denken war nicht vom Heiligen Geist geprägt, sondern vom Diesseitigen, was Paulus Fleisch nennt. Kapitel 14, 1. Korinther 14, dort Vers 37, 14, Vers 37. Meint jemand, ein Prophet zu sein oder ein Geistlicher? Merken Sie jetzt, vergleichen Sie Ihre Übersetzung, damit Sie wissen, was für ein Wort dort steht. Schlachter übersetzt Geistbegabter. Das stimmt eigentlich. Er hat den Geist, ja. Er ist mit dem Geist versehen. Ein Christ ist ein Geistlicher. In diesem Fall geht es aber nicht nur darum, dass er ein Christ ist, der den Geist hat, sondern durch den Geist hat er auch eine Begabung bekommen. Zum Beispiel Prophetie oder Zungenrede oder eine andere Begabung. Paulus hat ja sie aufgezählt. Wenn jemand in Korinth meint, ein vom Geist Begabter zu sein, also mit dem Geist befähigt zu sein, dann soll er merken, dass was Paulus hier schreibt, Vorschrift ist, er ist nicht deshalb schon unabhängig. In diesem Fall geht es also ein Stück weiter. Nicht nur hat er den Geist, sondern er ist begabt durch den Geist. Galater 6, Vers 1. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so helft ihr, die ihr Geistliche seid. Nicht besser, nicht vielleicht frömmer, das klingt hier schon ein wenig an, das ist klar. Aber warum sind sie geistlich? Weil sie sich reifen ließen durch den Heiligen Geist. Sie ließen sich bestimmen, prägen vom Heiligen Geist. Deshalb sind sie geistlich. Sie sind wie der Geist. Geistlich. Heiliger geistlich. Ja? Wie der Heilige Geist. Sie ließen sich vom Heiligen Geist formen und prägen und wurden somit stark und können jetzt anderen helfen. Wollen wir anderen helfen in ihren Schwierigkeiten, müssen wir geistlich werden. Das heißt vom Heiligen Geist geprägt. Geformt. Klein b, das Wort geistlich wird nicht nur von Personen gebraucht, sondern auch von einer Sache. Eine Sache kann geistlich sein. Römer 1, wieder schlagen wir auf, Sie dürfen mit mir aufschlagen. Römer 1, Vers 11. Dieser Text hat Schwierigkeiten bereitet für den Ausleger, für den allgemeinen Leser der Bibel. Die Pfingstler bzw. Charismatiker wollen hier schnell die Möglichkeit sehen, Geistesgaben zu verteilen. Ich habe es erlebt, dass eine Charismatikerin in einem Kreis sagte zu diesem Text, Paulus wollte nach Rom gehen, um dort Geistesgaben zu vermitteln. Lesen wir den Text. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Hier hat der Übersetzer, wenigstens Schlachter, ziemlich wörtlich übersetzt. Ich habe jetzt Gnadengabe gelesen, Schlachter hat nur Gabe. Aber im Grundtext steht geistliche Gnadengabe. Charisma. Aber sonst ziemlich wörtlich übersetzt, mitzuteilen. Das ist griechische Formulierung. Aber wir müssen nicht denken, dass Paulus Gnadengaben oder Geistesgaben geben will. Händeauflegung, jetzt hat der diese Gabe, jetzt hat der das Charisma und so weiter. Nein, es geht um das Stärken. Und er will wieder gleichermaßen, genau wie er sie stärkt, will er von ihnen eine Hilfe bekommen. Es soll eine Gegenseitigkeit sein. Er ist demütig hier. Er war noch nie in Rom und er sagt also, ich komme nicht nur um zu geben. Ich will auch etwas von euch empfangen. Er wertet sie auf. Ja. Er teilt ihnen mit, ihr seid doch imstande auch zu dienen. Und ich will, dass ihr mir helft, wenn ich nach Spanien reise. Er leitet das hier so sehr fein ein. Also er will, dass gegenseitiger Dienst hier aneinander geschieht. Und das kann schwerlich heißen, dass die Römer ihm jetzt Gnadengaben oder Geistesgaben mitteilen, nicht wahr? Sondern wir haben hier dieselbe Formulierung, die bei Petrus vorkommt in 1. Petrus 4, mit einer Gnadengabe dienen. So kann man das sinnmäßig übersetzen. Mit einer geistlichen Gnadengabe dienen. Wenn wir mit unseren geistlichen Gnadengaben oder überhaupt mit unseren Gnadengaben dienen, dann können wir dazu beitragen, dass andere aufgebaut werden und gestärkt werden. Denn diese Gnadengaben sind Fähigkeiten von Gott und nur mit der Hilfe Gottes können wir anderen helfen. Das ist, was Paulus hier mitteilt oder zu verstehen gibt. Warum jetzt geistliche Gnadengaben? Gibt es denn ungeistliche Gnadengaben? Ja. Aber Sie merken schon, in Ihren Ohren hieß ungeistlich schlecht, ja? Oder? Das ist ungeistlich. Müssen Sie vorsichtig sein, ja? Ungeistlich heißt nicht geistlich. Was heißt nicht geistlich? Dass es nicht in erster Linie mit dem Geist zu tun hat. Gibt es solche Gnadengaben? Ja, die Ehe. Die Ehe ist für das Leben in dieser Welt, nicht für das Leben in jener Welt. Natürlich heiraten Menschen, die einen Geist haben, und oft auch den Heiligen Geist. Aber die Ehe ist nicht eine Gnadengabe. Sie ist eine Gnadengabe für den Christen, nicht für den Nichtchristen. Für den Christen ist sie eine Gnadengabe. Das heißt, eine Rolle, eine Fähigkeit, für Gott da zu sein. Aber sie hat nicht in erster Linie mit dem Geist zu tun. Und der Heilige Geist kommt hier nicht in merklicher Weise zur Erscheinung, zum Beispiel so wie beim Prophezeien, ja, das ist etwas Geistigeres, ja. So unterscheidet man. Es ist schwer zu unterscheiden zwischen geistlichen Gnadengaben und anderen, und es ist auch nicht ganz klar, was Paulus hier meint, wenn eine Gnadengabe als eine geistliche bezeichnet wird. Eine weitere Stelle, Kapitel 7, Vers 14. Kapitel 7, Vers 14. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. In welchem Sinne ist das Gesetz geistlich? Es kommt von Gott, der Geist ist. Es ist in erster Linie etwas, das ein geistliches Anliegen hat. Das Gesetz Moses hat nicht nur irdisches Anliegen, sondern auch geistliches Anliegen. Es ist also eine Sache, die mit der geistlichen Welt zusammenhängt. 1. Korinther 2, Vers 13. 1. Korinther 2, Vers 13. Davon reden wir auch nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind. indem wir Geistliches geistlich beurteilen. Ist ein schwerer Text. Hier wird etwas Geistliches geistlich beurteilt. Es geht um eine Sache, um das Wort Gottes, um göttliche Kommunikation. Die wird, soll in einer geistlichen Weise, das heißt mit Hilfe des Geistes, beurteilt werden. Vers 14 hatten wir schon. Der seelische Mensch. Ein seelischer Mensch ist nicht notwendigerweise ein schlechter Mensch. Er ist seelisch, wenn er von seinem seelischen Teil im Gegensatz zum geistlichen bestimmt ist. Das heißt, eher diesseitig. Und natürlich wirkt sich das unangenehm aus, das ist klar. Der seelische Mensch nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Was muss geistlich beurteilt werden? Das, was vom Geist Gottes ist. Eine Sache. Was der Geist sagt im Worte Gottes, was er mitteilt. Die Mitteilung des Geistes Gottes muss in geistlicher Weise beurteilt werden. Kapitel 10, Verse 3 und 4. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Dies ist eine interessante Stelle, ein interessanter Gebrauch des Wortes geistlich. Welche Speise wird hier geistlich genannt? Wir würden dazu neigen, zu denken, sie haben vom Wort Gottes gelebt. Denn das Wort Gottes ist geistliche Speise. Also nicht, das heißt, Speise würde hier im übertragenen Sinne gebraucht werden. Aber das ist wahrscheinlich nicht, was Paulus meint. Er spricht wahrscheinlich direkt vom Manna. Aber Manna war nicht geistlich, an und für sich, in der Substanz. Manna war materiell. Warum nennt Paulus jetzt diese Speise, die vom Himmel kam, geistlich? Wegen des Ursprungs. Das Manna war geistlich, weil es von Gott kam, ebenso wie das Gesetz geistlich ist, es kam von Gott. Hat mit der Geisteswelt zu tun. Der geistliche Trank war das Wasser, das aus dem Felsen kam, als Mose den Felsen geschlagen hatte, nicht wahr? Aber dieses Wasser hatte göttlichen Ursprungs, war göttlichen Ursprungs. Paulus will darauf hinweisen, dass Speise und Trank vom Herrn kamen, in diesem Sinne geistlicher Art waren. Die nächste Stelle, Kapitel 12, Vers 1. Sie merken also, dass das Wort geistlich nicht so einfach ist. Man muss ein bisschen rätseln und studieren und den Zusammenhang kennen, um zu wissen, was eigentlich damit gesagt werden soll. Wir müssen uns etwas umstellen in unserem Denken. Kapitel 12, Vers 1. Über die Geistlichen aber, meine Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Der Übersetzer aber übersetzt normalerweise nicht so. Aber im Grundtext steht hier die Geistlichen. Das sind jetzt nicht die Pfarrer in Korinth. Das sind die Gnadengaben des Heiligen Geistes, die Gruppe von Gnadengaben, bei denen für die Korinther der Heilige Geist stärker im Spiel zu sein scheint, ja, was etwas augenscheinlicher geistlich wäre. Er nennt auch andere Gnadengaben, aber er denkt hier an die bei den Korinthern so stark im Vordergrund standen. Und jetzt will er dieses Thema, die geistlichen Phänomene, Wirkungen des Heiligen Geistes, die will er jetzt in einen größeren Kontext stellen und besprechen und in den Zusammenhang stellen, sodass sie das besser verstehen können. Es ist nicht etwas, das so stark in den Vordergrund gestellt werden soll, sondern er stellt das jetzt in den ganzen Zusammenhang, sodass sie ein bisschen nüchterner werden. Ja. Mit Geistlichen in 1. Korinther 12, Vers 1 ist nicht die ganze Skala der Charismen gemeint. Deshalb irrtümlicherweise Geistesgaben oder sogar Gnadengaben hier übersetzt. Es geht nicht um die Geistesgaben. Es geht um eine besondere Gruppe von Wirkungen des Geistes. Und diese will er in den Zusammenhang stellen. Deshalb greift er das Thema Charisma auf, das ebenfalls mit Geistesgabe übersetzt wird. Und so werden die zwei Wörter verquickt. Das Wort Charisma kommt in Vers 4 vor. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Das ist ein ganz anderes Wort als in Vers 1. Vers 1, die Geistlichen. Vers 4, Gnadengaben, Charismen. Beide werden in christlichen Kreisen Geistesgaben genannt. Und so wird hier etwas verwischt. Und man versteht nicht, weder 1. Korinther 12 noch Kapitel 14. In Korinth beschäftigt man sich, also sie erleben die Gnadengaben, aber für die Korinther ist das Phänomenale wichtig. Ja? Sie wissen, was es ist? Das Phänomenale, das, was eher in die Augen sticht. Wenn jemand in Zungen spricht, ja, das ist etwas Besonderes. Ja, das tut nicht jeder, gerade jeden Tag. Oder prophezeien oder heilen, ja, das fällt auf. Das, was auffällt, das ist für sie wichtig. Und jetzt schreibt Paulus über dieses Thema und sagt, ich will das jetzt ins rechte Licht rücken, in den Zusammenhang. Und der Zusammenhang dieser Sache ist das Thema Gnadengaben, die Charismen. Die Gnadengaben ist das Thema der Begabungen in der Gemeinde. Die Gemeinde dient durch göttliche Begabungen. Dieses Thema wird in Vers 4 angegeben. Und diese Gnadengaben werden vom Heiligen Geist verwaltet. Von dem Heiligen Geist, den die Korinther meinten, fast gepachtet zu haben. Ja? Aber was denen da wichtig war, war ja nur ein Teil davon. Aber Paulus sagt, dieser Heilige Geist tut viel mehr als das. Mit anderen Worten, die Geistlichen von Vers 1 sind nur ein schmaler Ausschnitt von dem, was Gnadengaben ist. Gnadengaben ist das große Thema. Die Geistlichen sind eine Gruppe von Gnadengaben, die vielleicht manchmal ins Auge fallen. Ist das klar? Kapitel 14, Vers 1, haben wir dasselbe Wort. 12, 1 und 14, 1 sprechen vom selben. Strebt nach der Liebe, doch eifert auch nach den Geistlichen. Nicht Geistesgaben, sondern sie dürfen schon nach geistlichen Gnadengaben aus sein. Aber ganz besonders um die Fähigkeit, mit Hilfe des Geistes zu verkünden, was er hier Prophetie nennt oder Weissagen. Kapitel 15, Vers 44. Es wird gesät ein Seelenleib und wird auch bestehen, ein geistiger Leib oder ein geistlicher Leib. Das heißt, ein Leib, der vom Geistlichen gekennzeichnet ist. Vielleicht meint auch der Apostel, dass dieser Auferstehungsleib vom Himmel kommt, was er einmal in 2. Korinther 5 sagt. Wir haben ein Bau, ein Haus vom Himmel. Der Auferstehungsleib wird ein vom Himmel geschaffener sein, aus Bestandteilen des irdischen Leibes. Es ist schwer zu wissen, in welchem Sinne der Auferstehungsleib geistlich genannt wird. Ist er geistlich nur, weil er vom Himmel kommt, das heißt vom Himmel gewirkt wird, von Gott also, oder ist er geistlich, weil er stärker geistig ist? Wir setzen voraus, dass Jesus von der Materie nicht gehindert wurde mit seinem Auferstehung, dass er durch die Wände gehen konnte, wie Engel zum Beispiel, obwohl es Ausleger gibt, die das von den Auferstehungsberichten vielleicht nicht so entnehmen würden. Aber allgemein wird das vorausgesetzt, dass der Leib von Jesus die Fähigkeit hatte, und dass er ein Leib war, der nicht so stark an die Gesetze dieses irdischen, unserer Welt gebunden war. Also ist nicht ganz klar, in welchem Sinne Paulus in 1. Korinther 15 den Leib für geistlich bezeichnet. Es ist auf jeden Fall der neue Leib. So, das war das Wort geistlich. Jetzt kommen wir noch zu einem dritten Begriff, und zwar Pneumatologie. Dem Wort Pneumatologie. Pneumatologie, das ist Arabisch 3. Pneumatologie ist eine Zusammensetzung von zwei griechischen Wörtern. Pneuma und Logos. Pneuma, wie Sie jetzt wissen, heißt Geist in diesem Fall. Logos bedeutet Wort. Und zusammengestellt ist Pneumatologie das Wort vom Geist. Im weiteren Sinne das Studium über den Geist. Oder die Lehre von allem, das mit dem Geist zusammenhängt. Die Lehre von der Welt des Geistes. Das waren die Hauptbegriffe, Groß A, wir kommen zu Groß B, der Einteilung unserer Pneumatologie. In meiner Pneumatologie habe ich nach der Einleitung noch zwei Teile, nämlich göttliche Pneumatologie und geschöpfliche. In der göttlichen Pneumatologie bespreche ich das Thema Heiliger Geist. In der geschöpflichen Pneumatologie bespreche ich die geschaffenen Geister, gute und böse Geistwesen. Also geschaffene, leiblose Geistwesen. Manchmal kann auch Pneumatologie das Studium des Geistes des Menschen einschließen, aber das tue ich nicht in meiner Pneumatologie. Es gibt eine englische Dogmatik aus der puritanischen Zeit, wo der Theologe auch den Geist des Menschen bespricht. Aber in meiner Dogmatik bespreche ich den Geist des Menschen unter Anthropologie, Lehre vom Menschen. In meiner Pneumatologie schließe ich nur die Geistwesen, die strengen, leiblosen Geistwesen ein, als das sind der Heilige Geist, der Gott im Allgemeinen wird unter Theologie, spezieller Theologie besprochen. Unter Pneumatologie kommt der Heilige Geist zur Besprechung und dann noch die Engel und Dämonen. Jetzt gebe ich Ihnen die Themen für die göttliche Pneumatologie, das heißt, was jetzt ansteht demnächst, in diesen Tagen. Themen der göttlichen Pneumatologie. Als erstes werden wir sprechen vom Wesen des Heiligen Geistes. Vom Wesen des Heiligen Geistes. Und als zweites, und das ist ein geschichtliches Thema, der Heilige Geist von der Schöpfung bis zum Messias. Also heilsgeschichtlich, der Heilige Geist von der Schöpfung bis zum Messias. Und das dritte Thema, die Verheißung des Geistes und der Geist der Verheißung. Die Verheißung des Geistes und der Geist der Verheißung. Da wird das Thema Heiliger Geist ab Pfingsten besprochen. Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu. Und als letztes kommt noch ein spezielles Thema dran, das eigentlich mit Altem und Neuem Testament zu tun hat, aber jetzt eine andere Einteilung erfährt. Der Heilige Geist und der Nichtchrist. Der Heilige Geist und der Nichtchrist. Wie ist das Wirken des Heiligen Geistes zu verstehen im Leben eines, der nicht den Heiligen Geist empfängt? So kommen wir zu Pneumatologie 2, das heißt Römisch 2. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Groß A, vom Wesen des Geistes. Groß A, vom Wesen des Geistes. Und da wollen wir zwei Fragen stellen. Die erste, Arabisch 1, was ist der Heilige Geist? Was ist der Heilige Geist? Und jetzt geben wir Antworten. Klein A, der Heilige Geist ist eine Person. Ich werde zwei Antworten geben. Dies ist die erste. Der Heilige Geist ist eine Person. Aber ich habe erlebt, da entsteht gleich eine weitere Frage. Beziehungsweise sollte man diese Frage stellen. Sie wird oft nicht gestellt. Aber weil man sie nicht stellt, kommt ein Missverständnis bei der Aussage, der Heilige Geist ist eine Person, weil das Wort Person nicht klar ist. Deshalb, und wir teilen und gliedern wieder auf, jetzt kommt die zweite Gliederungsstufe, Römisch 1, Doppelpunkt. Römisch 1, Doppelpunkt. Was ist eine Person? Eine Person ist ein Wesen mit einer eigenen Persönlichkeit. Ein Wesen mit eigener Persönlichkeit. Ein Tier wird manchmal verstanden als eine Persönlichkeit, wenn es menschenähnliche Eigenschaften aufweist. Aber das ist höchst relativ und eher im übertragenen bzw. personifizierten Form, Weise gebraucht. Ein Tier hat nicht eigentlich eine Persönlichkeit, weil es keine Person ist. Ein Mensch ist eine Person, ein Engel ist eine Person und Gott ist eine Person. Solche Personen haben eigene Persönlichkeiten, eigenes Denken, eigenes Wollen, eigenes Empfinden. Sie handeln selbstständig, determinierend, richtunggebend. Eine Person ist also ein Wesen mit einer eigenen Persönlichkeit. Dazu muss gesagt werden, ein Körper ist nicht ein notwendiger Bestandteil einer Person. Das muss klar sein. Ein Körper ist nicht ein notwendiger Bestandteil einer Person. Hier liegt das Missverständnis. Das heißt, Menschen und Menschen sind die einzigen Wesen, die beides Geist und Leib haben. gibt kein anderes Wesen, das beides Geist und Leib hat. Nur der Mensch lebt in zwei Welten. Gott und Geister und Engel haben keinen Leib. Die sind über dem Menschen. Die Wesen, die unterhalb des Menschen rangmäßig stehen, sind Tiere und Pflanzen, und die sind aber nicht Personen. Der Mensch ist die einzige Person, das einzige Wesen, das in beiden Welten mit der materiellen und der geistigen lebt. Aber sein Körper macht ihn nicht zu einer Person, sondern seine Person hat einen Körper. Der Körper des Menschen macht ihn nicht erst zur Person, sondern es ist einfach ein Phänomen, eine Feststellung, dass wir hier es mit einer Person zu tun haben, die auch noch einen Körper hat. Aber es müsste nicht so sein. Und wenn der Mensch stirbt, also ohne Körper ist, ist er genauso eine Person, nicht wahr? Er bleibt eine Person. Es gibt drei Arten also von Personen. In der Rangordnung, von oben nach unten, Gott, Engel und Menschen. Römisch 2, Doppelpunkt. Warum glauben wir, dass der Heilige Geist eine Person ist? Wieso ist der Heilige Geist eine Person? Groß A. Doppelpunkt. Der Heilige Geist wird bezeichnet wie eine Person. Das heißt, durch Bezeichnungen kommt zum Ausdruck, dass er eine Person ist. Es wird von ihm gesprochen wie von einer Person. Wie ist das? Erstens, Arabisch 1, Doppelpunkt. Er wird Fürsprecher genannt. Er wird Fürsprecher genannt. Aber das griechische Wort für Fürsprecher ist das Wort für einen Advokaten. Und Tiere sind nicht Advokate. Personen sind Advokaten, Anwälte, Fürsprecher, solche, die eintreten und für einen anderen beginnen zu sprechen. Wo wird der Heilige Geist als Fürsprecher erwähnt? In Johannes 14, Vers 16. Es gibt zwei himmlische Fürsprecher. Jesus nach 1. Johannes 2, Vers 1 und der Heilige Geist, Johannes 14, Vers 16. Wir haben also einen im Himmel und einen auf Erden. Und hier geht es darum, dass der Heilige Geist ein Fürsprecher ist. Luther übersetzt Tröster, ja. Manchmal wird auch Helfer übersetzt, Beistand. Es gibt verschiedene Ausdrücke hier. Fürsprecher scheint mir der beste Ausdruck zu sein. Arabisch 2, Doppelpunkt. Eine zweite Antwort auf die Frage, wie wird der Heilige Geist als Person bezeichnet? Jesus spricht vom Heiligen Geist als derjenige. Er bezeichnet ihn als derjenige. Wieso bedeutet das Person? Weil das griechische Wort für Geist sächlich ist. Schlagen Sie auf Johannes 14, Vers 16. Johannes 14, Vers 16. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben. Also Jesus ist der Erste, den hatten sie schon, jetzt wird er ihnen noch einen anderen geben. Damit er bei euch bleibe in Ewigkeit. Jetzt Kapitel 16. Vers 13 und 14. Kapitel 16, Vers 13 und 14. Wenn derjenige kommt, das Geist der Wahrheit, so im Grundtext, ja. Geist ist das im Grundtext. Eine Sache. Wenn das kommt, derjenige, grammatisch unmöglich, nicht wahr? Grammatisch unrichtig. Warum bricht Jesus hier die Regel der Grammatik durch? Weil es sich bei einem das um eine Person handelt. Und das bringt er auf diese Weise zum Ausdruck. Er nennt den Heiligen Geist, der ja mit einer Luftbewegung verglichen wird und so Geist genannt wird, eigentlich ist Geist ein Bildwort. Ja. Er nennt ihn Wind, Luft, Atem, Odem. Aber diese Bezeichnung bekommt eine personifizierende Etikette oder Bezeichnung in diesen Pronomen derjenige. Eigentlich kommt dieses Wort derjenige auch in Kapitel 14, Vers 16 vor. Ich weiß nicht genau, an welcher Stelle. In Kapitel 16, Vers 14 haben wir es wieder. Derselbe wird mich verherrlichen. Also dreimal wird Geist, was im Grundtext sächlich ist, derjenige genannt. Und so bringt Jesus zum Ausdruck, dass es sich beim Heiligen Geist um eine Person handelt. Groß B, Doppelpunkt. Der Heilige Geist ist Person, weil er wie eine Person behandelt wird. Der Heilige Geist wird wie eine Person behandelt. Von wem wird er so behandelt? Einmal von Gott und einmal von Menschen. Arabisch 1, Doppelpunkt, von Gott. In 1. Petrus 1, Vers 12, 1. Petrus 1, Vers 12, heißt es, dass der Heilige Geist vom Himmel als Apostel gesandt wurde. Das griechische Wort für senden heißt dort apostolisieren. Das heißt, wie ein Apostel senden. Ein Apostel ist aber jemand, der einen besonderen Auftrag hat. Eine Person. Ja. Der Heilige Geist wird hier also von Gott wie eine Person behandelt. Eine Person schickt eine andere Person. Der Vater schickt den Geist, um in der Welt ein Apostel zu sein, einen besonderen Auftrag wahrzunehmen. Arabisch 2, Doppelpunkt. Der Geist wird auch von Menschen wie eine Person behandelt. Er wird belogen, zum Beispiel. Lügen ist eine Personentätigkeit. Menschen, Personen lügen. Klein a, Doppelpunkt, er wird belogen. Wo? In Apostelgeschichte 5. Ananias und Sapphira belügen den Heiligen Geist. Sie behandeln ihn wie eine Person. Das wissen sie vielleicht nicht, aber Petrus sagt es uns. Apostelgeschichte 5, die Verse 3 und 4 und Vers 9. Die Verse 3 und 4 und Vers 9. Klein b, Doppelpunkt. Er wird gelästert. Lästern heißt Schlechtes von jemandem sprechen. So in Matthäus 12, Vers 31. Matthäus 12, Vers 31. Eine dritte Antwort auf die Frage, wie ist der Heilige Geist Person? Groß C, Doppelpunkt. Der Heilige Geist verhält sich wie eine Person. Er verhält sich wie eine Person. Andere behandeln ihn wie eine Person, aber er handelt auch wie eine Person. Wie geschieht das? Nun, in mehrfacher Weise, Arabisch 1, Doppelpunkt, im Denken. Die Schrift erzählt uns in 1. Korinther 2, dass der Geist wie eine Person denkt. 1. Korinther 2, 10 und 11. Er forscht wie eine Person. 1. Korinther 2, 10 und 11. Arabisch 2, Doppelpunkt. Im Empfinden. Der Geist empfindet, wie eine Person empfindet. Wie ist das? Klein a, Doppelpunkt. Er liebt. Liebe ist eine Funktion von Personen. Wo steht das? Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Römer 5, Vers 5. Und von der Liebe des Geistes ist auch in Römer 15 die Rede. Römer 15, Vers 30. Klein b, Doppelpunkt. Er identifiziert sich mit unserem Seufzen. Er identifiziert sich mit unserem Seufzen. In unserem Seufzen entsteht Verbindung mit Gott im Gebet. Nicht der Heilige Geist seufzt, er braucht ja das nicht zu tun. Wir seufzen, aber der Heilige Geist ist in unserem Seufzen dabei. Er identifiziert sich damit. Römer 8, Vers 27. Klein c, Doppelpunkt. Der Geist kann betrübt werden. Und das ist ein starkes Wort im Grundtext. Es bedeutet verwunden, verletzen. Er kann traurig gemacht werden, betrübt werden. Epheser 4, Vers 30. Das war das Empfinden des Geistes. Er kann lieben. Er identifiziert sich mit unserem Seufzen. Er empfindet mit, wenn wir seufzen. Man kann betrübt werden. Jetzt Arabisch 3, Doppelpunkt. Im Sprechen verhält er sich wie eine Person. Im Sprechen. Wo ist das? Klein a, Doppelpunkt. Beim Beten, wenn wir beten. Er hilft uns dabei. Römer 8, die Verse 15 und 26. 15 und 26. Klein b, Doppelpunkt. Beim Bezeugen. Der Geist bezeugt. Johannes 15, Vers 26. Klein c. Doppelpunkt. Beim Lehren. Der Geist ist unser Lehrer. Johannes 14, Vers 26. Klein d, Doppelpunkt. Beim Überführen. Johannes 16, Vers 8 und 11. Viertens. Arabisch 4, Doppelpunkt. Im Bestimmen handelt der Geist wie eine Person. Im Bestimmen. Er bestimmt den Weg anderer Menschen oder bestimmt andere Menschen. Wie tut er das? Nun, er führt, Arabisch, Entschuldigung, A, klein a, Doppelpunkt. Er führt. Johannes 16, Vers 13. Johannes 16, Vers 13. In die Wahrheit hinein. Er führt in die Wahrheit hinein. Apostelgeschichte 8, Vers 29. Er führt den Philippus. In Kapitel 10, 19 und 20 führt er den Petrus. In Kapitel 13, Vers 2. Führt er die Leitung der Gemeinde in Antiochien, 13, Vers 2. In Kapitel 16, 6 und 7 führt er den Paulus. Und in Römer 8, Vers 14 führt er jeden Christen. 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14. Klein b, Doppelpunkt. Er sendet. Er wurde gesandt und auch er sendet. In Apostelgeschichte 10, Vers 20, sind es die Männer, die von Cornelius kamen, die vom Heiligen Geist gesandt wurden. Der Heilige Geist hat diese Männer gesandt. Apostelgeschichte 10, Vers 20. Klein c, Doppelpunkt. Er verteilt Gnadengaben. Er verteilt Gnadengaben. Und so bestimmt er den Dienst der ganzen Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 11. Gnadengabe ist Lebensbestimmung. Da zeigt sich der Heilige Geist wie eine Person. Klein d, Doppelpunkt. Er verteilt auch Aufgaben. Aufgaben verteilt er. So in Apostelgeschichte 15, Vers 28 und 20, Vers 28. Kapitel 15, 28 und 20, 28. Klein e, Doppelpunkt. Der Heilige Geist heiligt. Das kann nur eine Person. Er heiligt. 1. Korinther 6, Vers 11. Erster Petrus 1, Vers 2. Klein f, Doppelpunkt. Er richtet. Jesaja 4, Vers 4. Jetzt passen Sie auf, klein b, Punkt, nicht Doppelpunkt. Klein b, Punkt. Eine zweite Antwort auf die Frage, was ist der Geist? Wir haben jetzt die erste Antwort gegeben, er ist eine Person. Jetzt geben wir die zweite Antwort. Der Geist ist Gott. Klein b, Punkt. Der Geist ist Gott. Wir sind wieder in der ersten Gliederungsstufe. Wie kommt sein Gottsein zum Ausdruck? Römisch 1, Doppelpunkt. Dadurch, dass er Gott und dem Sohne gleichgestellt wird. Und so erfahren wir, dass Gott dreieinig ist. Der Heilige Geist wird Gott und dem Sohne Gottes gleichgestellt. Ich gebe Ihnen Schriftstellen, wo die Dreieinigkeit vorkommt. Matthäus 28, Vers 19. 1. Korinther, Kapitel 12. Dort die Verse 4 bis 6. 11 und 12. 8. 10, 24 und 28. Dann 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. 2. Korinther 13, Vers 13. Epheser, Kapitel 2. Die Verse 21 und 22 und Kapitel 4, Verse 4 bis 6. Das ist also ein Hinweis darauf, dass der Geist Gott ist. Ein zweiter Hinweis, Römisch 2, Doppelpunkt. Dem Heiligen Geist werden göttliche Namen gegeben. Göttliche Namen. Welche Namen, welche Gottesnamen werden auf den Heiligen Geist übertragen? Groß A, Doppelpunkt. Der Name Herr. Herr ist im Alten Testament ein Gottesname. Herr ist auch eine Bezeichnung für Menschen, aber ganz bestimmt auch eine Bezeichnung für Gott. Und in einigen Schriftstellen im Alten Testament wird es sehr deutlich, dass Herr dort Gott ist. Und diese Schriftstellen können im Neuen Testament zitiert werden, aber auf den Heiligen Geist Anwendung finden. Das ist sehr interessant. Ich gebe Ihnen solche Stellen. In 2. Mose 34, Vers 34, wird Gott Herr genannt. Entschuldigung. Ich muss hier sagen, dass Sie wissen, dass im Alten Testament der Name Jahwe vorkommt, aber in unseren Übersetzungen als Herr. Ja? Schade, aber es ist nun einmal so. In einigen Bibeln wird allerdings Herr hier auch mit dem zweiten Buchstaben groß geschrieben, beziehungsweise alle Buchstaben des Wortes Herr groß geschrieben. So kann man unterscheiden und weiß, dass Herr hier die Übersetzung eines anderen Wortes ist, als wenn nur der erste Buchstabe groß geschrieben ist. Das ist eine Hilfe. Auf jeden Fall, und das kommt über das über die jüdische, den jüdischen Gebrauch, über die griechische Übersetzung zu uns. Also, wo im hebräischen Text Jahwe steht, kann in der griechischen Übersetzung und auch in unserer deutschen Übersetzung das Wort Herr stehen. Und das ist der Fall in 2. Mose 34, Vers 34. Dort steht Jahwe. Aber dieser Text wird im 2. Korintherbrief zitiert. Aber dort ist, und zwar mit Herr, dort steht dann Herr natürlich, aber der Herr ist dort der Heilige Geist. Mit anderen Worten, für Paulus ist der Heilige Geist Jahwe des Alten Testamentes. In 2. Korinther 3, Verse 16 bis 18. 16 bis 18. Ein zweites Beispiel. 1. Mose 21. 1. Mose 21, Verse 1 und 2. Dort steht im Grundtext im Hebräischen Jahwe. Der Text wird von Paulus zitiert in Galater 4, Vers 29. Galater 4, Vers 29. Dort natürlich mit der Vokabel Herr. Aber wird vom Heiligen Geist gebraucht. Der Heilige Geist ist dieser Jahwe. Galater 4, Vers 29. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Heilige Geist Gott ist. Klein b, Doppelpunkt, ein zweiter Name. Der Begriff Gott, die Bezeichnung Gott selbst, wird für den Heiligen Geist gebraucht. Hier müssen wir wieder vergleichen, Schrift mit Schrift. In Lukas 1 heißt es, dass der Engel zu Maria sagt, in Vers 35, Moment einmal, damit ich es nicht falsch sage. Ich sollte zuerst Matthäus erwähnen. Matthäus 1, 18 und 20. Da wird dem Josef eröffnet, dass die Maria nicht von einem Menschen, sondern von dem Heiligen Geist schwanger ist. In Matthäus 1, 18 und 20 wird zweimal festgehalten, dass Maria mittels des Heiligen Geistes ein Kind erwartet. Und in Lukas 1, Vers 35 heißt es, dass deshalb dieses Kind Sohn Gottes genannt werden wird. Somit wird angedeutet, dass dieser Heilige Geist Gott ist. Es wird ein Kind von Gott sein, weil der Heilige Geist Gott ist. Eine zweite Stelle, Apostelgeschichte 5, Vers 3 verglichen mit Vers 4. Einmal steht Heiliger Geist, aber im anderen Vers steht Gott. Das heißt, Gott und Heiliger Geist in Apostelgeschichte 5, 3 und 4 werden auswechselnd gebraucht. So werden auch in 1. Korinther 6 Gott und Heiliger Geist auswechselnd gebraucht. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20.